Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Der Fall Rammstein hat in diesem Jahr für viel Diskussion gesorgt. Also ich weiß eigentlich, eine Zeit lang konnte man mit Musikmenschen über gar nichts anderes reden als darüber. Mehrere Frauen hatten schwere Vorwürfe sexualisierter Gewalt in Zusammenhang mit Rammstein-Konzerten erhoben, vor allem gegen den Sänger der Band Till Lindemann. Klage eingereicht hat aber niemand. Die Berliner Staatsanwaltschaft hat trotzdem ermittelt, aber am Ende das Verfahren eingestellt, weil die Auswertung der Beweismittel keine Anhaltspunkte dafür erbracht habe, so die Staatsanwaltschaft, dass Lindemann sexuelle Handlungen an Frauen gegen deren Willen vorgenommen habe. Aber was diese ganze Diskussion ins Rampenlicht gestellt hat, ist diese zweifelhafte Praxis mancher Stars, Frauen zu rekrutieren, mit betrunken zu machen, dann Sex zu haben, ja oder nein, was heißt eigentlich Consent? Und alle diese Fragen sind aufgeworfen worden. Dabei war sowas in der Musikindustrie gar nicht neu, denn es hatte ja schon auch Deutschrap MeToo mal gegeben. Und wie jetzt Musik MeToo in der Szene tatsächlich angekommen ist oder nicht, darüber spreche ich mit meiner Kollegin Juliane Reil. Also 2021 gab es ja diese Initiative Hashtag Deutschrap MeToo und dann ist davon nichts mehr übrig geblieben?
Naja, zumindest wenig übrig geblieben. Vor 2 Jahren genau, gab es Deutschrap MeToo. Da wurde viel diskutiert, aber vor allen Dingen muss man sagen, in den sozialen Medien. Es gab eine kurze mediale Aufmerksamkeit in den klassischen Medien, aber dann ging es eigentlich über sehr schnell zur Tagesordnung in der Musikbranche. Nach den Rammstein-Fällen in diesem Jahr hat sich dann im Juni 2023 die Initiative Music MeToo gegründet. Die ist aus Deutschrap MeToo hervorgegangen. Und ja, da konnten auf der Website musicmetoo.de Betroffene nicht nur aus der Hip-Hop-Szene, aus dem Rap-Bereich ihre Erfahrungen öffentlich machen in Form von anonymisierten Berichten. Und dass diese Berichte anonymisiert waren, das hat eine ganz klare Zielsetzung. Man will nämlich nicht von Seiten der Initiative Einzelpersonen da an den Pranger stellen, sondern man möchte ganz gezielt auf die strukturellen Probleme von Machtmissbrauch, von Diskriminierung, von Gewalt in der Musikbranche aufmerksam machen und das offenlegen. Ja, und bis jetzt sind 62 Berichte seit Juni diesen Jahres auf der Seite erschienen.
Muss ich sagen, finde ich ein bisschen problematisch anonymisiert. Es gab, also vielleicht nicht darüber, aber es gab auch in den sozialen Netzwerken Anschuldigungen an andere Bands, wo aber keiner gesagt hat, was ist wann konkret passiert. Aber der ganze Diskurs und der ganze Shitstorm ist losgegangen, am Beispiel Feine Sahne Fischfilet oder so. Und die Band hat tatsächlich versucht, auch da war irgendwie dem zu begegnen, konnte aber nicht, weil es nichts Konkretes gab. Also das ist, ich finde es total verständlich, dass eben nicht wie bei im Fall von Rammstein, von Sherilyn, dann diese Frau total im Vordergrund steht und von Rammstein-Fans niedergemacht wird. Auf der anderen Seite ist es aber für Bands auch problematisch, wenn man was aufklären will, wenn es nicht so richtig konkret wird. Aber zurück zu diesen 62 Berichten. Manche sind also so krass, dass sie auch mit einer Triggerwarnung ausgestattet sind. Lässt sich denn aus diesen geschilderten Erfahrungen ein Muster rauslesen?
Also alle sind mit einer Triggerwarnung tatsächlich
Ach, alle, okay.
versehen. Zunächst mal sind alle Genres betroffen. Also die Klassik genauso wie der Jazz, genauso wie die Popmusik. Ich habe mit einer der Aktivistinnen von Music Me Too gesprochen, mit Annalena Oehmann. Die sagte mir, dass sich vor allen Dingen Cis-Frauen gemeldet hätten, was jetzt das strukturelle Muster angeht, nachdem du fragst. Es ist augenfällig, sagte sie mir, dass es da zu Zwischenfällen gekommen ist, wo es eigentlich immer ein Machtgefälle gibt. Also entweder zwischen dem Künstler bzw. der Künstlerin und dem Fan oder zwischen Dozent bzw. Dozentin und dem Studierenden. Welche Art von Gewalt da ausgeübt wird, da lässt sich kein eindeutiges Muster feststellen. Das sagte mir Annalena Oehmann von Music Me Too.
Von sexualisierter Gewalt und Übergriffen, emotionale, psychologische Gewalt bis einfach zu der Beschreibung, meine Grenzen wurden überschritten, was ja sehr vielfältig ist und systemisch, strukturelle Gewalt. Also da wird alles mit gleicher Häufigkeit oder sehr ähnlicher Häufigkeit genannt, sodass da jetzt kein Muster erkennbar ist, nur das ist der Fall, sondern es gibt alle Formen und meist werden mehrere Formen gleichzeitig ausgeübt und nicht nur eine Form. Also es geht Hand in Hand mit unterschiedlichen Formen.
Annalena Oehmann von MusikMeToo, eine Anlaufstelle. Also das ist eine Anlaufstelle. Es gibt aber noch die Themis, die Vertrauensstelle gegen sexuelle Belästigung und Gewalt in der Kultur- und Medienbranche. Seit 2 Jahren können sich Betroffene eben auch der Musikbranche da auch melden. Was sagt denn die Themis zu diesen Meldungen?
Ja, da haben sich auch eine ganze Menge Leute gemeldet. Das hat mir Lea Maria Breuer von der Themis gesagt. Sie ist die Referentin für die Musik. Und es haben sich anscheinend eben deutlich mehr Leute als im Vergleich zum Vorjahr bei der Themis gemeldet. Die Auswertung der ganz genauen Zahlen, die ist noch nicht öffentlich. Die Themis ist ja die Anlaufstelle, das ist interessant für Leute, die eben selbst tatsächlich in der Musikbranche arbeiten. Also zum Beispiel selbstständige MusikerInnen, die mit Bands und Künstlern auf Tour meinetwegen zusammen unterwegs sind und die unterstützen. Es hätten sich viele Selbstständige gemeldet, habe ich erfahren, aber auch Menschen aus dem Kontext von Orchestern, von Operngesang. Auch hier gibt es ja Hierarchien, die Machtmissbrauch begünstigen.
Und das ist ja ein wichtiger Unterschied, ne? Also Menschen, die in diesem Arbeitskontext Machtmissbrauch oder auch sexualisierte Gewalt erfahren, weil das immer noch einen anderen Hebel hat, weil es da um die Zukunft, um die berufliche Zukunft geht. So auch wie das bei Weinstein und Hollywood war, da ging es eben für Schauspielerinnen darum, kriege ich nochmal eine Rolle? Das ist bei Fans und Stars ein bisschen anders, weil es natürlich, wenn sie traumatisiert sind, geht es auch um deren Zukunft. Mhm. Aber sie sind quasi eben wirtschaftlich nicht abhängig von diesen Menschen, sondern das ist dann eben, verhält sich dann ein bisschen anders. Aber ja, zurück zu Themis.
Eine andere Form von Abhängigkeit.
Genau.
Eine Sache, die dieses Jahr ein neues Phänomen war, was also für Frau Breuer sozusagen etwas war, was sie auch stellenweise überrascht hat, das erklärte sie mir folgendermaßen.
Wir sind ja speziell zuständig für den arbeitsrechtlichen Kontext und dieses Jahr haben wir aber auch vermehrt Anfragen aus dem Hochschulkontext verzeichnen können. Ich denke, das ist eine strukturelle Entwicklung, die dieses Jahr interessant gewesen ist und insgesamt auch hat sich, glaube ich, das Bewusstsein auch nochmal verstärkt durch bekannte Vorfälle in der Musikbranche, aber eben auch auf den Arbeitskontext bezogen, dass Musikverbände oder Produktionsfirmen vermehrt angefragt haben, welche präventiven Strukturen kann ich schaffen am eigenen Hause oder können wir unseren Mitgliedern empfehlen, um zum einen sexualisierte Belästigung im Arbeitskontext vorzubeugen, aber eben auch, welche Strukturen können geschaffen werden, wenn es zu sexualisierten Belästigungen kommt, dass diese entsprechend professionell gehandhabt werden können.
Sagt die Referentin für Musik bei der Themis. Also das macht ja Hoffnung, dass sich tatsächlich was ändert oder auch mindestens, dass es ein Bewusstsein gibt und eine erhöhte Aufmerksamkeit. Aber die Frage ist ja, ob MeToo wirklich in der deutschen Musikbranche angekommen ist. Und ich muss auch sagen, eigentlich nicht, auch weil ich aus eigener Erfahrung weiß, es ist ganz schwer, auch Menschen oder auch Frauen gerade, die relativ hohe Positionen haben, die eigentlich was dazu sagen könnten und sich gerne auch Feminismus auf die Fahnen schreiben, dann aber doch zurückscheuen. Vielleicht auch verständlicherweise, weil beim Deutschrap stehen Leute auch gerne mal vor der Tür, ja, und klagen nicht nur mit Anwälten wie Lindemann. Aber das ist dann, also da trauen sich doch noch zu wenig Leute. Mhm. Das ist nicht deren Verantwortung, aber insgesamt gibt es immer noch ein Schweigekartell. Oder wie siehst du das?
Ja, es gab wenig Positionierung aus der Musikbranche, würde ich dir absolut zustimmen. Und nichtsdestotrotz, ein zartes Pflänzchen, finde ich, ist gewachsen, was MeToo angeht, also was das Bewusstsein angeht. Eine erste Sichtbarkeit ist da, aber dass man behaupten kann, dass MeToo tatsächlich in der Musikbranche angekommen ist, dazu müsste sich tatsächlich strukturell etwas verändern und etwas über das Problembewusstsein hinaus passieren. Es ist natürlich toll, dass in diesem Jahr auch so eine Initiative Music MeToo mit dem Polyton-Preis, einem neuen Preis für Populärmusik, ausgezeichnet worden ist im November in der Kategorie Digitales. Das ist ja auch eine wichtige Anerkennung, ne, für eine Arbeit, die tatsächlich, das möchte ich mal betonen, ehrenamtlich stattfindet, Music MeToo. Aber wie gesagt, ja, Bewusstsein scheint da zu sein, aber trotzdem letztendlich müssen daraus Konsequenzen folgen, die die Strukturen verändern, die Machtmissbrauch eben begünstigen.
Was wäre das denn?
Naja, also auf rechtlicher Ebene müsse sich etwas verändern. Wir haben in Deutschland das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, kurz das AGG, das Benachteiligung im Arbeitskontext verhindern soll, beziehungsweise das dafür sorgen soll, dass, wenn ich Benachteiligung erfahre, dass ich mich dagegen zur Wehr setzen kann. Das AGG, das gilt aber nicht. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen für Selbstständige und Freiberufler. Und das ist quasi die ganze Musikbranche.
Mhm.
Das heißt, ja, wenn ich Sexismus als Selbstständige in der Musikbranche erlebe, dann kann ich nicht auf der Grundlage des AGGs rechtlich dagegen vorgehen. Also da müsste nachgearbeitet werden, da müsste dieses Gesetz reformiert oder sagen wir zumindest mal modifiziert werden. Gibt da Ankündigungen, aber man muss schauen ganz einfach, was daraus wird.
Mhm. Das ist die rechtliche Seite. Es gibt ja auch noch die Branche selbst. Also und das läuft ja super. Also ich meine, auch Rammstein haben eine Tour für nächstes Jahr angekündigt. Mhm. Irgendwie, da scheint sich überhaupt eigentlich nichts verändert zu haben wirtschaftlich. Was muss denn in der Live-Branche passieren?
Also ein erster Schritt wäre ganz bestimmt, dass man Awareness-Konzepte erarbeitet. Und es ist ganz wichtig, das sagte mir die Awareness-Expertin Mirka Lotz von Save the Dance, dass diese Awareness-Konzepte nicht am Backstage-Bereich enden. Also dass die Rechte vor der Bühne und hinter der Bühne, wo die Künstler, wo die Gäste, wo das Bühnenpersonal arbeitet, dass die Rechte gleich sind und gleich bleiben. Sonst macht das keinen Sinn. Dann hat man die ewige Ausnahme und wie geht man damit dann um? Dann müsste es so etwas wie Code of Conducts geben, also Verhaltenskodexe, der gilt und gerade wichtig ist auch bei Verstößen gegen diese Vereinbarung, dass man dann eine gemeinsame Grundlage hat. Große Festivals in Deutschland wie das Reeperbahn-Festival oder Lollapalooza, die haben auch in diesem Jahr teilweise schon mit Awareness-Konzepten gearbeitet und das deutet die gerade erwähnte Awareness-Expertin Mirka Lotz von Save the Dance auch durchaus als positiv.
Das ist noch sehr deutlich ausbaufähig, aber da sieht man schon, die machen das ja nicht, weil sie so wahnsinnig viel Bock drauf haben, die meisten, sondern weil halt von der Druck der TicketkäuferInnen der jungen Generation da ist, dass wir das erwarten. Und das ist schon was, was, glaube ich, einfach zeigt, dass sich da so langsam so ein bisschen was ändert. Das kann natürlich auch dazu führen, dass die Großen, die jetzt anfangen und das wirklich richtig meinen und wirklich richtig umsetzen, dass sie dann halt auch so eine junge Generation an sich binden können und die anderen irgendwann nicht mehr so viele Besuchende haben. Ne? Und schon so ein langsames Umdenken. Man muss halt sehr viel Geduld haben und Durchhaltevermögen und man darf halt nicht aufgeben. Deswegen braucht es halt auch Gruppen und Netzwerke und Verbindungen und man muss halt miteinander viel reden.
Ja, reden ist mal gut. Konsent, das finde ich ja, das war der Gewinn dieser ganzen Debatte für mich, dass das mal in den Vordergrund rückt, dass man irgendwie, was heißt eigentlich Zustimmung? Und ich glaube von irgendwelchen Backstage-Partys bis zum ganz privaten Bereich, meinetwegen unter Teenies, ist dieses Reden darüber, was möchtest du, was möchte ich, wie signalisieren wir uns das, eigentlich der totale gesellschaftliche Gewinn. Insofern gucke ich da ein bisschen auch positiv auf nächstes Jahr. Vielen Dank, Juliane.
Gerne.